Am 22. Februar dieses Jahres hat die Kongregation für die Glaubenslehre ein Responsum ad dubium, zu Deutsch die Antwort auf eine ungeklärte Frage, zur Frage der Segnung homosexueller Partnerschaften vorgelegt. Über diesen Text ist, wie fast nicht anders zu erwarten war, ein Gewitter von Entrüstung und Ablehnung hereingebrochen. Die wenigen bejahenden Stimmen erschienen wie einsame Rufer in einer Wüste der Rückwärtsgewandtheit, in der die Öde von Doktrinalismus und Ignoranz herrscht. Ihre Kennzeichen scheinen das Gegenteil von Barmherzigkeit und Mitfühlen zu sein. In immer neuen Wellen wird der alte Antagonismus, der Gegensatz von Lehre und Pastoral, Recht und Liebe, Gesetz und Evangelium beschworen. Darin kehren, meist ungewollt, aber doch effektiv, auch alte antijüdische Stereotypen wieder. Die katholische Kirche falle mit ihren moralischen Postulaten in eine Rigidität zurück, die Jesus verlassen und überwunden habe. Im allgemeinen Getöse wird auch überhört, dass sich der kurze Text der Kongregation um eine neue Sprache bemüht. Er ruft eine Basis in Erinnerung, die eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass heterosexuelle und homosexuelle Christen gemeinsam den Weg des christlichen Glaubens gehen. Es bleibt nicht aus, dass die Kritik am Responsum auch instrumentalisiert wird. Sie dient als Argument für die Notwendigkeit, die Lehre und Struktur der Kirche endlich auf den neuesten Stand zu bringen und grundlegend zu reformieren. Sich in dieser Frage verständlich zu machen, ist heute aus verschiedenen Gründen schwierig. Niemand kann darüber hinwegsehen, dass sich in der Auseinandersetzung über das Dokument auch eine Wunde zeigt, die Lehrmeinungen und Praxis langer Jahrhunderte an homosexuell empfindenden und lebenden Menschen geschlagen haben. Die Kirche verkündet die Wahrheit Gottes, die Wahrheit über den Menschen, die über die Zeit hinaus gilt. Aber sie selbst ist eben kein zeitloses Werkzeug, sondern sie trägt die Spuren einer Geschichte des Gelingens und Scheiterns an sich, der Freiheit und des Zwanges, der eigenen Verfolgung und immer wieder der Kollaboration mit den Mächten der Welt. Das verdient sicher viel größere Beachtung, als es bisher geschehen ist. In vielen meist spontanen Antworten von Papst Franziskus blitzt das immer wieder auf und es zeigt sich, dass eine solche Haltung, die sich den konkreten Situationen und Menschen von unten, nicht von oben herab zuwendet, nicht nur den Intellekt, sondern auch das Herz, den Ort der inneren Ausrichtung des Menschen berührt. Die Frage ist nun freilich, gibt es eine Wahrheit Gottes, die auch im ethischen Bereich gilt? Und kann der Mensch sie erkennen? Und wenn es sie gibt, wie steht sie im Verhältnis zum gelebten Leben, zu dem, was heute Lebenswirklichkeit genannt wird? Das, was allen Glaubenden auf dem Weg des christlichen Glaubens gemeinsam ist, reicht nun tiefer als nur bis zur Ebene der sexuellen Orientierung. Im Scheinwerfer der Offenbarung Gottes zeigt sich vor allem, dass jeder Mensch schwach, der Hilfe bedürftig und sterblich, theologisch gesprochen erlösungsbedürftig ist. Seine Suche, dieser Prägung der Endlichkeit zu entgehen, führt ihn zu den Göttern, die nicht nur in den antiken Religionen lebendig sind, sondern auch in der sogenannten aufgeklärten Moderne. Um zu bestehen, treten wir in Konkurrenz zueinander, benützen den anderen, halten seine Not von uns fern, beuten die Ressourcen dieser Welt aus. Das geht weit über den Bereich der Sexualität hinaus. Papst Franziskus hat konsequent diese in der Kirche oft als zweitrangig gesehenen sozialen Phänomene in den Blick genommen und benannt. Migration und Fremdenfeindlichkeit, Zerstörung der Umwelt, soziale Ungerechtigkeit und Armut. Wie hat nun Gott auf diese Phänomene reagiert? Was ist sein Projekt, seine Lösung? Die Heilige Schrift ist die Urkunde der Offenbarung Gottes. Um seine Hilfe in der Welt zu verankern, sammelt sich Gott seit Abraham ein Volk, dem er seine Tora mitteilt, seine Sozialordnung. Papst Franziskus hat dazu in seiner ersten Enzyklika einen kleinen Auszug aus dem Werk Adversus Hereses, Widerlegung der Irrlehren, des Bischofs und Theologen Irenäus von Lyon aus dem 2. Jahrhundert, zitiert. Der Papst sagt: Der heilige Irenäus von Lyon erzählt, dass Abraham, bevor er die Stimme Gottes hörte, ihn bereits mit brennender Sehnsucht im Herzen suchte. Und indem er sich fragte, wo Gott sei, die ganze Welt durchstreifte, bis Gott Erbarmen hatte mit dem, der allein ihn in der Stille suchte. Die Offenbarung, verbunden mit der Segnung und Sendung Abrahams, wird hier in der Enzyklika und von Irenäus als Erbarmen Gottes beschrieben. Wer die Menschheits- und Religionsgeschichte auch nur in großen Linien kennt, wird bei nüchterner Betrachtung dem nicht anders als zustimmen können. Auch wenn es von Seiten des Menschen nach dem Prinzip von Trial and Error, von Versuch und Irrtum ging, hat sich dieser in der Bibel bezeugte Weg als Segen erwiesen. Er hat, im Verbund mit aufgeklärten Denkern, die großen Verhaltensnormen hervorgebracht, die die Mehrheit der Menschen als unerlässlich für ein friedliches und gerechtes Leben erachten und die gerade diejenigen, die sie noch heute entbehren müssen, sehnsuchtsvoll erstreben. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Achtung des Lebens, Würde eines jeden Menschen und anderes mehr. Manches davon musste sich im konkreten Prozess sogar in einer langen Reibung mit der Kirche durchsetzen. Aber wahr ist, diese Werte sind, um das schlichte Wort zu gebrauchen, ein Segen aus der Geschichte des Glaubens. Deswegen ist es eine eigenartige Reduzierung, wenn sich in der gegenwärtigen Situation alles auf die Riten der Segnung, auf das Liturgische konzentriert. Sicher brauchen auch die Glaubenden, gleich welchen Alters, Geschlechts oder welcher Lebensweise, Zeichen dieses grundlegenden Segens. Aber die Kirche ist nicht eine ungerechte, willkürliche Quelle des Gottessegens, die für die einen sprudelt und den anderen vorenthalten wird. Das wäre eine mechanische Vorstellung und zugleich eine Anmaßung. Darum ist das Unverständnis, warum die Kirche alles Mögliche segnet, von Feuerwehrautos, Pudeln und Kanarienvögeln bis zu Motorrädern, aber nicht gleichgeschlechtliche Partnerschaften, nicht ganz unverständlich. Demonstrative Segensfeiern, wie sie jetzt als Protest da und dort abgehalten wurden, sind zwar medial gut wirksam, erinnern aber an Massenhochzeiten asiatischer Sekten. Das mag polemisch sein, aber ich denke, solche Formen kann doch niemand wirklich erstreben. Wo bleibt die Geschichte der Personen, die immer einzigartig ist? Kann der Geistliche sie überhaupt kennen? Gibt es eine Gemeinde, die diese Geschichte deutet, an ihr etwas lernt, in einen Dank einstimmen kann? Im pastoralen Jahr vor meiner Diakonenweihe hat sich die alte Mutter des Pfarrers, bei dem ich wohnte, nicht gescheut, mir ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen, wenn ich weiter wegfuhr. Ich war immerhin 24, 25 Jahre alt. Mir hat es aber nichts ausgemacht. Es war mir nicht peinlich, im Gegenteil. Sie kannte mich, sie sorgte sich. Das ist ein echter Segen, eine echte Segnung. Die Motive für die vielfältigen Segensfeiern heute von Haustieren und Bobbycars mögen verschieden sein. Neben echtem seelsorgerlichem Eifer wird es auch den Wunsch geben, in vielen Milieus Aufmerksamkeit zu finden. Aber für was? Und verbirgt sich in dieser Inflation von Segnungen nicht auch ein Vergessen der Aufgabe des Gottesvolkes, als solches Segen zu sein? Durch sein Leben nach Gottes Geboten, durch, um es mit einem modernen Wort zu sagen, sein alternatives gesellschaftliches Leben. So wie die sieben Sakramente das Grundsakrament Kirche brauchen, so brauchen auch die Segnungen der Kirche unser Wollen, dem Segen Gottesvolk eine Wirklichkeit und Effektivität zu schenken. Der Wahrheit der Offenbarung Gottes wird gerne das gegenübergestellt, was man als Lebenswirklichkeit und Lebensgeschichte der heutigen Menschen bezeichnet. Diese Situation soll mit Barmherzigkeit begegnet werden, was meist als Akzeptanz der Dinge, wie sie sind und gelebt werden, verstanden wird. Was ist aber diese Wirklichkeit? Der erste Petrusbrief führt eine Unterscheidung ein und nennt den Weg zum Glauben eine Befreiung aus der sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise. Unsere eigene Lebensweise, wenn sie nicht im Mitgehen des christlichen Weges geschieht und sich von daher umdrehen lässt, kann kein Maßstab sein, auch nicht, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschaft zur Norm erhoben wurde. In seinem kleinen Büchlein »Gemeinsames Leben« hat der protestantische Theologe und Märtyrer der Nazizeit Dietrich Bonhoeffer dies zugespitzt, wenn er sagt: Nicht, dass Gott der Zuschauer und Teilnehmer unseres heutigen Lebens ist, sondern dass wir, die andächtigen Zuhörer und Teilnehmer an Gottes Handeln in der heiligen Geschichte, an der Geschichte des Christus auf Erden sind, ist wichtig. Und nur sofern wir dort dabei sind, ist Gott auch heute bei uns. Eine völlige Umkehrung tritt hier ein. Nicht in unserem Leben muss sich Gottes Hilfe und Gegenwart erst noch erweisen, sondern im Leben Jesu Christi hat sich Gottes Gegenwart und Hilfe für uns erwiesen. Unser Heil ist außerhalb unser Selbst. Nicht in meiner Lebensgeschichte, sondern allein in der Geschichte Jesu Christi finde ich es. Soweit Bonhoeffer. Damit ist die verdrehte Sache vom Kopf wieder auf die Füße gestellt. Nicht Lebenswirklichkeit an sich ist normativ für die Glaubenden, sondern der Weg Gottes, der einen neuen Lebensstil ermöglicht. Das bringt Unterscheidung und Scheidung mit sich. Im ältesten datierbaren lateinischen Schriftstück christlichen Inhalts, einer Märtyrerakte aus Chile in Nordafrika, wird den Christen, Frauen und Männern, im Verhörprotokoll nicht ihr Denken vorgeworfen, sondern dass sie nicht zum Lifestyle der Römer, zu ihrer Lebensweise zurückkehren. Vielleicht richten wir am Schluss noch einen Blick auf einen anderen Aspekt. Die Kirche segnet tatsächlich auch Lebensformen, die nicht unmittelbar auf Fortpflanzung angelegt sind, die zölibatäre Lebensform, Jungfrauenweihe, Witwenweihen gab es auch. Aber das setzt immer eine konkrete Gemeinschaft voraus, auf die hin geweiht, also in Dienst genommen wird. Ohne Gemeinschaft als Boden wird jede Weihung Privileg und Absonderung. Die Witwenweihe ging wieder verloren, weil ein eigener Stand nicht hilfreich war, zu Tratsch und Klatsch geführt hatte. Eine ganze philosophische Tradition kennt die Schönheit der Freundschaft. Freundschaften und Gefährtenschaften haben der Kirche unendlich vieles geschenkt. Die Geschwister Benedikt und Scholastica aus Nursia stehen dafür, aber auch Franziskus und Clara von Assisi oder Franziska von Chantal und Franz von Sales. Interessant ist, solche geistlichen Freundschaften, oder wir könnten sagen Freundschaften um der Sache Gottes willen, gab es vor allem zwischen Männern und Frauen, wo man denken könnte, da ist die Gefahr am nächsten, dass es zu einer sexuellen Beziehung kommt. Aber eben nicht nur zwischen Frauen und Männern. Schade ist, dass mit diesem Starren auf die Form der Ehe, die man aber unter anderen Vorzeichen haben will, das so ganz vergessen wird. Wie könnten solche Beziehungen aussehen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, weil außerhalb der Klöster Formen von realer Lebensgemeinschaft in der Kirche so selten sind. Aber nicht durch Änderung der Lehre werden wir es erfahren, sondern nur, wenn es solche Experimente gibt. In Gemeinschaft leben nach dem Maß des Neuen Testamentes. Hier liegt die einzige Antwort, die wirklich weiterhilft. Wir haben der Liebe geglaubt, bekennt am Ende des ersten Jahrhunderts der Autor des ersten Johannesbriefs. Der Weg Gottes ist nicht ein anderes Weltbild oder ein abstraktes neues Prinzip, sondern hat sich als Liebe, als Chesed, als Barmherzigkeit Gottes erwiesen, wie sie im geschichtlichen Weg Israels erkannt und in Jesus aus Nazareth Person wurde. Dieser Weg hat sich als das einzig Rettende gezeigt. Das ist der Kern der Offenbarung, der Kern der Wahrheit. Tritt kirchliches Handeln aus dem Lichtkegel dieser Wahrheit heraus und macht sich und seine Maßstäbe zum Leuchtfeuer, täuscht es den Menschen und hilft ihm nicht wirklich. Der Epheserbrief, ein Werk großer ekklesiologischer Relevanz, großer kirchlicher Bedeutung, stellt programmatisch den Lobpreis Gottes an den Anfang. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Sicher, damit sind nicht alle Fragen, die im Zusammenhang mit den liturgischen Segnungen gestellt wurden, gelöst. Schon gar nicht alle moraltheologischen. Aber als Koordinate gilt, echte Pastoral muss Pastoral Gottes sein, der sich seit Abraham ein Volk sammelt. Für uns Christen ist es nur in Gemeinschaft und als Gemeinschaft mit Christus erreichbar. In diesem erlösten Volk ist jede und jeder, der mitgeht, nicht nur willkommen ohne Ansehen der Person, sondern auch längst gesegnet.